Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Und yeah, 20er Jahre sind am Start und wir sind auch wieder da. Und ihr seid da. Und das ist schon mal das Beste hier gleich am Anfang. Und jetzt meine erste Sendung in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt, da habe ich mir überlegt, was mache ich da? Und ich hatte, als ich über die Feiertage so zwei Ideen, die ich eigentlich thematisch mal ansprechen möchte. Das eine war, dass ich mir gedacht habe, meine erste Sendung im neuen Jahr soll eine positive Botschaft haben, einen positiven Inhalt. Und ich hatte die Idee, eine Rede an die Jugend zu machen oder an die Jugend anzusprechen. Ja. Und das Zweite, was aber irgendwie dann sich die ganze Zeit so aufgedrängt hat als Thema, darüber auch ein bisschen zu reflektieren, ist, dass wir jetzt in diese 20er Jahre reingehen. Und so wie es bei mir gewohnt seid, ist es auch oft ganz cool, wenn man so einen Blick mal macht in vergangene Zeiten, um da so einen Spiegel für das Jetzt zu bekommen. Und ich wollte auch so ein bisschen über die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts reflektieren. Und wie es dann auch immer so ist, das ist wirklich spannend, wenn ich mich dann so reinarbeite in die Themen, auf einmal ist das irgendwie miteinander verschmolzen. Und so ist jetzt das Thema von dieser Sendung, sind zwei Dinge, die auf den ersten Blick eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber hört, was ich zu erzählen habe. Das ist interessantes Zeug dabei. Es geht also zum einen um die Idee von Jugendkultur und zum anderen werden wir so ein bisschen über die 20er Jahre, die alten 20er reflektieren und eben auch dann den Bezug zum Jetzt herstellen. Also good stuff, ja. Ja, und anfangen möchte ich erstmal wirklich mit einer ganz, ganz positiven Message. Hey, wir sind in den 2020er Jahren angelangt und wir sind immer noch hier. Das ist großartig. Das ist großartig. Ey, ich bin ja schon eine ganze Weile jetzt, nicht jetzt in diesem alternativen Medienbusiness drin, aber ey, mein Leben lang bin ich schon auf der Suche nach Wahrheit. Und wenn du mich Anfang, Mitte der 90er gefragt hättest, wie meine Prognose ist für das Jahr 2020, dann wäre sie deutlich pessimistischer ausgefallen, als wir uns jetzt heute wiederfinden. Zwar habe ich mich auch schon in jungen Jahren frei gemacht von diesem apokalyptischen Denken, was in meiner Generation auch schon kam. Ich habe euch darüber berichtet, auch über die 80er, über Heumer von Ditfurths Buch und über diese ganze Generation X. Wir waren die Generation, die gedacht hat, oh, no future. So, diese Sprüche kamen da bei uns auf so. Aber ich habe mich da auch schon in jungen Jahren frei gemacht. Also es wird immer schon eine Zukunft geben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Zukunft 2020 allzu rosig aussieht, sondern es hat dann für mich schon so ausgesehen wie, wenn das so weitergeht, wie man es damals sehen konnte, dann werden wir 2020 schon in der sogenannten NWO halt uns befinden. Und dann wird es kein freie Rede mehr geben. So das, was wir jetzt hier machen, ist an sich schon großartig. Und es ist wirklich so. Hey, wir sind immer noch hier. Die Erde lebt, neue Generationen kommen. Es ist viel Dynamik da und okay, viele Dinge nehmen keine gute Entwicklung. Aber die gute Nachricht ist, guck mal, wir können hier immer noch das machen, was wir machen. Und das ist eigentlich schon wirklich... Das sollte man eigentlich schon Grund geben, hier mit so einer positiven Sicht auch in dieses Jahrzehnt zu gehen. Aber natürlich, mein Gedanke war ja, an die Jugend zu appellieren, wenn du jetzt als junger Mensch in dieser Zeit lebst, dann ist es auch eine schwierige Zeit. Das ist ja vielleicht auch etwas, was sich jetzt so getan hat, dass dieses Aufspalten in verschiedene Realitäten. Vielleicht ist es sogar, weil das möchte ich auch noch sagen, also als ich junger Mensch war und den Blick in die Zukunft gerichtet hat, da stand ja dann auch irgendwo, damals noch in ferner Zukunft, 2012. Und 2012, als was ja mit dem Maya-Kalender in Verbindung gebracht wurde, wo dann sozusagen so eine Zeitenwende stattfindet. Na gut, jetzt blicken wir zurück und sagen, naja, jetzt wirklich großartig passiert ist nichts. Und ich hatte das auch nie so erwartet so. Aber trotzdem ist es interessant mit dem Maya auch. Jedenfalls ein so ein Ding, was da immer schon in den 90ern erzählt wurde, was dann passieren wird, ist das Aufspalten in mehrere Realitäten. Und ich meine, das ist vielleicht auch etwas, was es schon immer gegeben hat und auch schon länger trennt, aber tatsächlich, das nimmt nochmal richtig mehr Fahrt an. Wir leben auf derselben Welt, zum Teil im selben Land, in derselben Stadt, auf derselben Straße, im selben Haus, wenn du willst. Aber wir leben in verschiedenen Realitäten. Letztens kannst du es runterbrechen bis zu, jeder hat seinen Körper und scheinbar ist das Innenleben, da haben wir verschiedene Realitäten. Und das scheint schon so ein Trend zu sein, dass sich das immer mehr aufspaltet. Und ich weiß, dass jetzt... In dieser Zeit ein Haufen Leute, auch junge Leute, so ein Haufen von unseren jungen Brüdern und Schwestern in einer Welt aufwachsen, die für sie ziemlich beengend ist, wo die Realität ziemlich unfrei ist. Ich meine, wenn ich mir heute anschaue, die sozialen Verhältnisse sind schwieriger geworden in den Großstädten, in den urbanen Großräumen, die Probleme, die sich da auftun, also wie wenig du als junger Mensch die Möglichkeit hast, dich frei zu entfalten. Die Rahmenbedingungen sind einfach schon sehr, sehr beengend. Also ich meine, wir haben überall Regulierungen, für alle Dinge brauchst du irgendeine Lizenz. Freiheiten werden immer mehr eingeschränkt. Und das ist so krass, selbst von meiner Generation zur jetzigen kann ich den Unterschied sehen. Wobei ich immer gedacht habe, also ich bin ja so als Teenie dann in den 80ern aufgewachsen, habe ich mir gedacht, wir sind schon zu spät dran. Die Generation vor mir, die hat noch viel mehr Freiheiten. Aber wenn ich das so vergleiche, dann hatte ich, glaube ich, noch viel, viel mehr Freiheiten als die Generation, die jetzt heranwächst. Und gleichzeitig gehe ich aber davon aus, dass immer wieder letztens dieselben Menschentypen geboren werden, also immer wieder dieselben Archetypen kommen. Und wenn du jetzt in dieser Zeit lebst, als junger Mensch, dann glaube ich, ist ganz viel in einem drin, was da auch rebelliert, was sagt, hey, das läuft hier total mistig ab. Ohne dass du vielleicht, weil das kannst du als junger Mensch vielleicht noch nicht ganz durchdringen, was jetzt alles eigentlich genau mistig abläuft. Aber es ist einfach so ein Lebensgefühl. Eingeengt, Betonwüsten, der Schmutz in den Städten hat sich auch extrem vermehrt. Der sichtbare Schmutz, genauso aber auch Kriminalität und solche Dinge. Wir haben Überregulierungen, auf der anderen Seite einen enormen Konformismusdruck, wenn ich schaue, wie das in den Schulen abläuft, wo dir auch jede individuelle Regung eher abtrainiert wird oder aberzogen wird. Und ich glaube, es ist gerade, und die Rede wollte ich eigentlich auch halten, besonders für die jungen Männer, weil ich halt auch selbst Mann bin und diese Gefühle so verstehe. Wenn du jetzt ein junger, kraftvoller Mann bist, dann lebst du in einer Umwelt, wo du dich nicht frei entfalten kannst. Das ist, glaube ich, so das Grundgefühl. Das hatten wir auch schon, aber ich glaube, jetzt ist es noch viel verstärkter so. Und das führt letzten Endes, gibt es dann zwei Reaktionen, vereinfacht gesagt. Natürlich ist jeder Lebensweg ist individuell. Aber vereinfacht gesagt ist, ganz viele ziehen sich dann zurück, werden wie eine Art Nerd, werden zu Couch-Potatoes, sitzen zu Hause, sind halt schön online immer. Letzten Endes ist so eine Kinderwelt, in der man dort bleibt, wo man nicht wirklich rausgeht. Und dann gibt es aber auch die, wo diese Energie, die sie haben, sich so aufstaut, dass sie dann wie explosionsartig rauskommt. Und das sind dann Leute, die dann auch, was weiß ich, vielleicht mal gewalttätig werden. Das sind Leute, die dann eben in diese Richtung gehen. Und beides ist eigentlich nicht richtig. Und beides ist nicht ein Ausleben von Freiheit. Das heißt, der Ist-Zustand ist jetzt wirklich hart. Wenn ich mir das angucke, so in den großen Städten, Berlin, ich mag Berlin, aber es ist wirklich, viele Dinge, die ich sehe, die machen mich wirklich traurig. Das Milieu, was dort entsteht. Der Dreck, die ganze Unkultur auch, die sich da ausdrückt. Das sind so viele Dinge. Nur mal ein so ein Beispiel. Und ich merke das schon hier in Leipzig. Ich merke schon den Unterschied, wenn ich von Chemnitz nach Leipzig fahre. Merke ich schon den Unterschied, obwohl ich Leipzig auch super gerne mag. Aber auf dem Weg von hierher in die Nuviso-Studios, ey, wie viele Graffiti ich sehe. Und Graffiti ist auch sowas. Ich akzeptiere Graffiti durchaus als eine Kunstform, wenn sie denn Kunst ist. Aber in den allermeisten Fällen ist es keine Kunst, sondern es ist einfach ein Ego-Ding. Ja? Es ist einfach hier so ein Marker. Na, hier bin ich, hier mein Kiez, mein Revier. Und ist einfach respektlos gegenüber den Leuten, dem das Haus gehört oder dem das Auto gehört. Ich akzeptiere Street Art. Und es wird hier auch darum gehen, um wirklich Jugendkultur, eine positive Kultur. Und Kunst gehört immer dazu. Und ich respektiere die Kunst, die von der Jugend kommt. Aber es ist eine Frage von Respektlosigkeit, wenn du irgendwie Eisenbahnzüge anmalst. Ich mag nicht in einem Zug sitzen, wo das Fenster beschmiert ist. Das nimmt mir was, verstehst du? Das ist, was es mir hier heute geht, ist auch Lösungen aufzuzeigen oder zumindest Wege aufzuzeigen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie du deine Energie frei entfalten kannst, ohne aber eben ständig den anderen auf die Füße zu treten. Weil das ich werde es vielleicht noch öfter sagen, aber das ist wirklich die Essenz so. Wenn du frei sein willst, dann musst du Verantwortung übernehmen. Es geht nicht ohne. Das geht wirklich Hand in Hand. Freiheit und Verantwortungsgefühl gehen Hand in Hand. Und da musst du Verantwortung übernehmen für deine Aktionen. Und wenn du irgendwie die anderen Menschen missachtest, und das ist deine Community, weißt du, das ist deine Stadt. Und wenn du sagst, oh, pff, ist mir scheißegal, weißt du, ich male jetzt hier, ich drücke jetzt mich aus auf irgendwas, was aber gar nicht deins ist, dann ist es eine Respektlosigkeit gegenüber den anderen. Ne? Das ist dann letztens auch dann Unkultur und nicht Kultur. Also so sehe ich das. Das klingt vielleicht hart, aber es ist so. Ja? Und was wir halt brauchen, ist eine neue Kultur. Ein weiteres Ding, wo man auch sehen kann, wie verroht manches ist, ist der mittlerweile in unseren westlichen Ländern wie verbreitet immer auch der Drogenmissbrauch wird. Drogen sind auch so ein Thema. Drogen und Menschen, das geht schon immer zusammen. Ja, ich habe auch bei dem Thema Freiheit das auch schon mal leicht angesprochen. Vielleicht werde ich auch mal eine ganze Sendung zu dem Thema machen. Mir geht es nicht darum, generell hier Drogen zu verteufeln, das ist böse so. Aber Fakt ist, Drogenmissbrauch ist gefährlich und schadet dir. Und da ist aber auch so, woher kommt denn diese Abhängigkeit von Drogen? Aus meiner Sicht hat es auch damit zu tun, weil wenn der Mensch nicht frei ist, dann unterdrückt er sich, dann wird die Energie unterdrückt. Und dazu dienen unter anderem eben auch Drogen. Das ist schön ausgedrückt auch in einem Song von Velvet Underground, eine Band aus New York aus den 60er Jahren. Und Lou Reed war dort der Sänger und der hat gesungen in dem Lied Heroin. Das ist wirklich so ein Drogenlied. Also weil die waren damals an einem ähnlichen Punkt gestanden. Und was singt er dort? Er singt, we're living in the big city, where a man cannot be free. I wish I was born 1,000 years ago. Das singt er da. Der singt sozusagen von, weißt du, der hat diese Kraft, er hat diese Kraft in sich und die will losgelassen werden. Die will auch mal wild sein. Auch das gehört zum Wesen des jungen Mannes dazu, auch mal wild zu sein. Ja? Aber das kannst du in den Städten nicht ausleben, in dieser Zivilisation, weil überall Regeln sind. Weil überall du Gefahr läufst, irgendeinen Konsens zu verstoßen. Jetzt wird es mit der... Das Thema mit dem Verhältnis der Geschlechter zueinander verschärft diese Situation noch. Viele junge Männer wissen gar nicht mehr, wie sie mit Frauen umgehen sollen, weil Dinge, die früher völlig okay waren, auf einmal dann ganz schnell sexistisch sein können, ja? Und man dann auf einmal in so eine komische Ecke kommt. Das sind alles Dinge, die Leute verunsichern. Und mit den Drogen ist es auch so, wenn der Mensch sich nicht frei entfalten kann, dann betäubt er sich. Er betäubt den Schmerz, da kommt das her so. Und es sind so viele Dinge, der Ist-Zustand, ich glaube, da sind wir uns klar, und ich muss jetzt gar nicht alle Beispiele aufziehen, aber wir erleben eine gesellschaftliche Verrohung. Wir erleben Verrohung auf der Straße, Kriminalität, Schmutz, auch der ganze soziale Umgang miteinander. Wir können es genauso auch sehen, und dort können wir das gut sehen, weil wir hier als Medium tätig sind, auch in den sozialen Medien, auch dort, wie umgegangen wird miteinander. Wir leben in einer verrohenden Gesellschaft so. Und das ist jetzt der Ist-Zustand. Und wenn du da jetzt reingeboren bist und bist jung und wachst langsam auf und checkst, ey, was läuft hier falsch so? Und da jetzt ist die Gefahr halt, dass du dann entweder dich total zurückziehst, so zum Nerd wirst, oder dass du voll in diese Drogenfalle reintappst und dich dort halt in Abhängigkeiten verstrickst und deine Energie nicht ausleben kannst. Oder manche werden auch gehen dann diese Gangster, ja, ich will es dann nennen, Unkulturen, diese Gangster-Unkultur, die natürlich auch einem vorserviert wird immer die ganze Zeit. So, das ist wie so eine Art Hardcore-Darwinismus, wo im Grunde genommen dieser Darwinismus im Dungeon, weißt du, der Stärkste setzt sich durch, das wird übertragen irgendwie auf unsere Städte, auf den Großstadtdschungel, und wer der Gerissenste ist und am meisten hinhaut, der ist dann der Gangsterkönig und fährt dann mit seinem vergoldeten Maserati rum oder so ein Scheiß. Aber ey, das ist nicht wirklich Männlichkeit, das ist nicht wirklich Kraft, das ist nicht wirklich Kultur, das ist Unkultur. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal so ein bisschen den Ist-Zustand beschreiben. Ich denke, ihr habt das alle, ihr habt eure eigenen Erfahrungen, ihr wisst, wie es ist in dieser Welt und wie die Zeiten sind. Und dass die Zeiten gerade, weil wir haben verschiedene Realitäten, für manche Leute richtig, richtig hart sind. Und ey, ich fühle euch, also ich spüre das, ich weiß das. Ich gehe durch die Stadt und ich pick die Vibration auf, ja. Jetzt, was kann man da dem als Lösung machen? Ich meine, ich habe jetzt keine einfache Lösung. Sag ja, mach halt das und dann ist alles gut. So einfach läuft es natürlich nicht. Aber etwas, was ich mir erhoffe, dass die Jugend die Kraft findet, ist vielleicht eine neue Jugendkultur zu etablieren. Eine Jugendkultur. Das ist etwas, was die Jugend, die hat eine besondere Kraft. Die hat diese besondere Kraft der Erneuerung, da kommt voll Power raus. Die sind leicht begeisterungsfähig. So. Und was aber die Jugend braucht, ist sozusagen ein Wertekodex, irgendetwas, an dem du dich erstmal orientieren kannst. Am besten ist natürlich, du suchst bei dir selbst. Aber grundsätzlich braucht es sowas. Und was jetzt aber der Jugend vorgeserviert wird, vorgelebt wird, vom System her, ist entweder dieser Mainstream, wo du dich als rebellierender Jugendlicher halt abgestoßen fühlst, will ich raus. Oder es werden dir schon Subkulturen serviert, in die du dich dann einordnen kannst. Aber was es braucht, wäre eine neue Jugendkultur. Eine, die neue Werte hat, die auch untereinander sich erziehen. Bei mir persönlich war es auch so. Hey, also ich ein junger Mensch war, ich ein junger Mann. Bei mir war es ganz schwierig mit meinem Elternhaus. Also das ist irgendwann auseinandergebrochen und es war total schwierig für mich. Fakt ist, ich hatte von meinem Elternhaus keine große Orientierung. Jetzt wie man richtig zu leben hat und so weiter. Ich musste mir das irgendwie selbst erziehen. Und tatsächlich war es so, in meiner Jugend, ich hatte halt echt gute Freunde und dort ein gutes Verhältnis zu meinen Leuten. Wir haben uns selbst erzogen. Versteht ihr? Wir haben unseren eigenen Kodex entwickelt. Was ist richtig und was ist falsch? Was machen wir nicht? Gewalt war bei uns verpönt. Ja? Also solche Dinge. Und was es mir nur geht, ich will nicht der Jugend erzählen, was sie zu tun hat. Es geht nur darum, zueinander zu finden. Ihr müsst euch selbst erziehen. Das ist ganz wichtig. Hey, ihr müsst euch selbst erziehen. Denn ihr lebt jetzt in einer Gesellschaft, wo die Erwachsenen auch nicht mehr richtig wissen, was Sache ist. Und die meisten Leute haben die Orientierung verloren. Und von oben, von der Politik, brauchen wir uns gleich gar nichts mehr zu erwarten. Ne? Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja? Da brauchen wir uns nichts mehr erwarten, sondern es ist jetzt an euch, an den jungen Leuten, selbst die Dinge auch in die Hand zu nehmen. Ihr müsst euch selbst erziehen, selbst diese Werte wieder entdecken. Was ist denn eigentlich wirklich wichtig im Leben? Das müsst ihr selbst entdecken. So. Und ich glaube auch, jetzt erzähle ich euch mal eine Theorie, die habe ich schon Anfang der 90er, habe ich die schon entwickelt. Das trage ich schon ganz lange in meinem Leben mit. Es ist nur eine Theorie, nur so ein Gedankenmodell und also nehmt es jetzt nicht in jedem Ding zu ernst. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass alle 40, 45 Jahre ungefähr, das ist dann vielleicht sowas wie eineinhalb Generationen oder sowas, dass ungefähr in diesem Zyklus, dass da immer wieder eine Generation kommt, die ausbrechen will, die herkömmlichen Strukturen zerbrechen will, die einen freien Weg gehen will, die was Neues machen will, was sich ausdrückt in eben einer Jugendkultur. Und ich hatte das eben Anfang der 90er entwickelt und da habe ich zu meinen Freunden damals gesagt, ihr werdet sehen, so ab 2000, irgendwo zwischen 2000 und 2010, da wird das wieder kommen, da wird eine neue Generation kommen und wir werden erleben neue Musik und neue Klamotten vielleicht auch, eine neue Weltanschauung, neue Ideen und so weiter. Also so ein Schub nach vorne. Und warum? Weil ich hatte das für mich so entdeckt, dass sowas zyklisch abläuft. Ja, und ich hatte da zurückgeschaut auf die letzte große Zeit, wo es so ganz massiv große Veränderungen gab und so ist eine Jugendkultur. Das waren die 60er Jahre. Das waren die 60er Jahre. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Das ist oft Thema hier, diese 60er Subkultur und so weiter. Ja. All das, was man vielleicht unter dem Sammelbegriff, obwohl der gar nicht passend ist, so Hippie-Kultur nennt. Und man kann natürlich da ganz vieles kritisieren, aber was es erstmal festzustellen gilt, dort kam halt dieser Drive. Es kam echt eine Generation und die wollten Dinge neu machen. Und das ist, halte ich erstmal für was Natürliches. Und ich hatte das auch schon darüber gesprochen, glaube ich auch in der Sendung Summer of 69, die in zwei Teilen kam, wo es auch darum geht, um diese Subkultur in Kalifornien und Charles Manson und so weiter. Ich glaube, der Impuls, der ist genuin, der kommt aus den Menschen. Aber was man dann macht, die Mächtigen, die möchten halt sich diese Kräfte gefügig machen. Die möchten die gleich, wie man heute so sagt, framen, in eine gewisse Richtung lenken, dass sie sich nicht einfach frei entfaltet, sondern dass die konditioniert ist, in eine gewisse Richtung geht. Und das macht man, glaube ich, schon ganz lange. Und das ist, was in den 60ern im großen, großen Stil passiert ist. Ja? Aber dass es dort grundsätzlich mal so eine Welle von einer neuen Generation gab, das glaube ich, ist zyklisch. Das kommt immer wieder. Ich sage so alle 40, 45 Jahre. Wenn wir da zurückgehen von den 60ern, dann landen wir in den 20er Jahren. Und die 20er Jahre, die gelten ja auch als so eine Zeit der kulturellen Erneuerung. Klar, das ist auch offensichtlich, der Krieg war vorbei und das war eine riesen Umwälzung in der Ordnung. Ey. Das Kaiserreich war weg und so. Und da gab es halt ganz viele kulturelle Impulse so, zur kulturellen Erneuerung. Da ist tatsächlich in den 20er Jahren das erste Mal überhaupt dieser Begriff Jugendkultur aufgekommen. Und ich werde dann nachher noch ein bisschen genauer auf diese 20er schauen. Aber jetzt so dieses Modell weiterzuführen, also wenn du von den 20ern dann nochmal 40, 45 Jahre zurückgehst, dann kommst du in den 1880ern an. Das ist so auch diese Zeit, Jugendstil, Gründerzeit, wo wirklich total viel Neues ging. Auch künstlerisch eben. Deswegen erwähne ich den Jugendstil, der bezeichnerweise sogar schon so heißt. Das ist eine kulturelle Erneuerung. Wenn du dann noch weiter zurückgehst, dann kommst du irgendwann raus in der Zeit der deutschen Romantik und so. Und ich weiß, es wird immer ein bisschen schwieriger mit diesem Rhythmus. Es ist auch nur ein Modell, es ist nur eine Idee. Aber die Idee ist, glaube ich, schon das, was dran. Ja, weil wir Menschen immer... Es kommen immer wieder dieselben Menschen hier auf diese Welt. Da müsste man vielleicht auch, das werde ich vielleicht an einer anderen Stelle mal eine ganze Sendung auch drüber machen, diese Idee von Archetypen, was es eigentlich ist. Der Archetyp Mensch, also dass halt immer wieder dieselben Archetypen reingeboren werden. Das Setting ändert sich, ja, die Umwelt ändert sich. Das ist wie bei einer Theatergeschichte, das Bühnenbild ist ein anderes. Aber das sind immer wieder dieselben Charaktere, dieselben Grundtypen und letztens auch dieselben Grundkonflikte, die ausgetragen werden. Nur das Setting ändert sich. Also das ist so die Grundidee, die auch diesem Modell zugrunde liegt. Also auf jeden Fall meine ich, dass das halt immer wieder kam. Und in den 60ern, und da habe ich mich ja schon viel damit beschäftigt. Da kann man sehen, wie die Mächtigen versucht haben, diese Kraft für sich zunutze zu machen. Wie sie sogar selber diese Kraft, selber Strukturen erschaffen, die dann Subkulturen, Jugendkulturen nennen, in dem Versuch, das halt möglichst zu kontrollieren. Ich glaube, das ist das Allerentscheidende. Also die mögen halt Kontrolle über die Dinge haben. Ja. Und in den 60ern haben wir das gut gesehen. Und wenn wir jetzt heute schauen, dann frage ich mich ja, also ich habe ja diese Prophezeiung, nein, nicht Prophezeiung, diese Vorhersage da gegeben in den 90ern, hey, ihr werdet sehen, in 2000er, 2010 rum, da wird es total viel verändern. Jetzt haben wir 2020 und diese Veränderung kam überhaupt nicht. Und ich frage mich auch schon seit Jahren, was ist da passiert, warum kommt es nicht? Warum sind wir irgendwie seit Jahrzehnten, mehr oder weniger geht das in eine Richtung, ohne großartige Ausschläge Meine Theorie ist, man hat das mittlerweile auch schon halt gut perfektioniert. Diesen Impuls, der von der Jugend kommt, der von einer neuen Generation kommt, den gleich einzufangen, den gleich in eine Struktur reinzugießen, wo er sich nicht frei entfalten kann. Und heutzutage haben wir das, ich will nicht sagen perfektioniert, weil es ist nie perfekter, aber man hat es heutzutage schon sehr weit gebracht, auch mit der ganzen Digitalisierung und so weiter. Also man hat es aus meiner Sicht, diesen Impuls, der eigentlich zu erwarten gewesen wäre, man hat den halt verpuffen, der ist halt irgendwie verpufft. Ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, man hat es geschafft, den verpuffen zu lassen, so, weil letztens liegt es auch immer an uns, wie viel Energie wir haben, aber es ist jedenfalls nicht zu diesem Effekt gekommen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Wenn ich jetzt zurückschaue in die 20er Jahre, dort gab es das erste Mal eigentlich so richtig Jugendbewegungen. Und diese Jugendbewegungen, die hatten auch so eine Kraft, dass es damals dann auch angefangen hat, dass eben die Obrigkeit, die Mächtigen sich diese Kraft der Jugend zu eigen machen wollten. Da hat es auch nicht angefangen, das gibt schon immer. Aber in den 20ern kann man es ganz deutlich sehen, weil die Jugendbewegung in den 20ern hatte so viel Kraft, dass dann daraufhin die ganzen etablierten Parteien oder überhaupt die Parteien dann alle angefangen haben, auch ihre eigenen Jugendbewegungen zu gründen. So hat es überhaupt erst losgegangen, dann mit in den 30er mit der Hitlerjugend und die Kommunisten hatten die sozialistische Jugend und die Kirchen, bei den Katholiken gab es die Kolpingjugend und so weiter. Also man hat versucht, das nachzuahmen, um eben diese jugendliche Kraft in den für die Erwachsenen richtigen Bahnen zu halten. So. Und ja, lass uns jetzt mal ein bisschen auf die 20er Jahre schauen. Weil wir starten jetzt in die 20er und wie waren die 20er damals? Man sagt ja, gerade wenn wir hier von Kultur sprechen, spricht man ja gerne von den goldenen 20ern. Goldene 20er sagt man, naja, der Krieg war vorbei und es hat sich gesellschaftlich so viel geändert und vor allem ist erstmal das Klima wesentlich liberaler geworden. Was soll das, was heißt das? Das Kaiserreich mit seinen, die Monarchie mit ihren strengen Werten auch ist dahingegangen. Es ist eine Art Vakuum entstanden. Der neue Staat war die Weimarer Republik, eher als Staat auch erstmal schwach. Kommt auch dazu natürlich die enorm schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen, die dort waren, Reparationsverträge, der verlorene Krieg. Fakt ist, so diese starke preußisch dominierte deutsche Nationalstaat, den gab es nicht mehr. Und die Weimarer Republik war relativ schwach. Was als Vorteil hat, dass natürlich kulturell neue Dinge erlaubt sind. Und in der Kunst und in der Musik hat man diese Impulse aufgenommen. Und das ist, was wir da als die goldenen 20er verstehen. Wir denken, wow, in Berlin, da gab es Clubs, da wurde echt schön Party gemacht und so weiter. Das sind die goldenen 20er. Die Wahrheit ist natürlich, die goldenen 20er waren keineswegs golden. Also vor allem nicht für die Masse der Menschen, ja, sondern für die Leute, die da in Berlin irgendwie ihre frühen Kokainpartys feiern konnten und so weiter. Und, das war ja die Oberschicht. Das war die Oberschicht. Das waren nur wenige Leute. Die konnten da hier diesen Tanz auf dem Vulkan machen. Manche von denen waren sogar Kriegsgewinner und die haben die goldenen 20er schön abgefeiert. Für den Rest von den Menschen waren die 20er richtig, richtig hartes Jahrzehnt. Natürlich schon mal psychisch, der Krieg ist verloren. Und was das mit dem Volk macht, also ich meine, diese ganzen Entbehrungen, die Männer, die dort jahrelang irgendwo in den Schützengräben gewesen sind und dann alles für nichts, mal verloren. Du kommst nach Hause auch nicht als Sieger, sondern als Verlierer. Auch wenn das jetzt vielleicht keiner dir direkt sagt, du hast jetzt nicht gut genug gekämpft. Aber es ist halt dieses Verlieren. Du hast jahrelang was investiert und hast alles verloren. Also was das schon mit der Psyche macht. Ja. Dann, ähnlich wie wir es auch im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, hast du eine ganze Generation von Männern, die im Krieg schwer versehrt wurden an Körper und Geist. Und wenn es dir halt hier irgendwo in Verdun oder an der Somme dein Bein weggerissen hat, dann hieß es, dass du den Rest deines Lebens vielleicht deinen Beruf nicht mehr machen konntest, wenn du jetzt Handwerker warst oder sowas. Und damals gab es noch keinen Sozialstaat wie heute, und der jetzt auch am Bröckeln ist, sondern die Leute sind direkt in die Armut gewandert. Ja. Also allein das, der Zustand von der Psyche des Volkes war ganz unten. Ja. Dazu kommen noch die wirtschaftlichen Probleme. In den 20er Jahren gab es ja diese unglaublich krasse Währungsinflation, wo dann mit den Höhepunkten, ihr kennt das alles, ey, wo dann das Geld mit Schaufeln irgendwie verteilt werden musste, weil einfach das Geld nichts mehr wert war. Wo du morgens irgendwie einen Geldschein bekommen hast, wo dann, was weiß ich, zig Trillionen draufsteht und mittags war der schon nichts mehr wert. Oder du hast ein Sack Geld für ein Laib Brot hingelegt oder sowas. Ey, was das mit den Leuten gemacht hat, krass. Das waren keine goldenen Jahre. Ja. Und dann kam gegen Ende der 20er kam dann auch noch die von der Wall Street ausgelöste Weltwirtschaftskrise dazu, die ja dann die ganze westliche Welt in Probleme gestürzt hat, Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Also hey, die 20er Jahre waren eine verdammt harte Zeit für die meisten Menschen in Deutschland. Also nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Und keineswegs irgendwie diese goldenen Jahre, wie man sie nennt. Ja. Wenn du jetzt als junger Mensch in diese Zeit reingeboren bist, damals in den 20ern, da war das Leben kein Zuckerschlecken. Da konntest du dich auch nicht frei entfalten. In so Städten wie Berlin. Tatsächlich sind wirklich die Parallelen sind echt da. Ich weiß, sind unterschiedlich, man kann auch nicht alles vergleichen, trotzdem gibt es Parallelen. Ne? Damals in den 20er Jahren war auch das Milieu in beispielsweise Berlin, in diesem Milieu von schwachen Staat, von manchmal auch einer falsch verstandenen Liberalität, so ähnlich wie als die DDR damals zerfallen ist, da war Anfang der 90er Jahre hier auch die Hölle los, krasse Dinge, so, weil ja auch der Staat konnte irgendwie nicht mehr oder hat es nicht mehr getraut einzugreifen, boah, das ist voll die Kriminalität explodiert. Und sowas damals in den 20ern auch. In Berlin war auch da eben ein Milieu von Korruption, von schwerer Kriminalität. Das ist unglaublich, wenn du damals so dich mit solchen Fällen beschäftigst, Kriminalfälle in den 20ern, krass, was da abgelaufen ist, wirklich krass. Und auch da ging das schon übrigens los mit den Drogengeschichten auch. Ja. Da meinen wir auch, das wäre so ein modernes Phänomen, aber tatsächlich hat das schon im 19. angefangen. Wie gesagt, Drogen und Mensch, das hat schon eine ganz alte Beziehung, aber dieser Drogenmissbrauch auch dann die negativen Folgen von Drogenmissbrauch, die sind da in den 20er Jahren massiv auch gewesen. Ja. Ich erinnere da nur mal, das ist auch nicht nur in Berlin so gewesen, sondern auch in anderen Großstädten. Ich erinnere da nur mal an einen Schriftsteller, der ist Oskar Maria Graf. Den kann ich vielleicht auch mal zwischendurch empfehlen. Oskar Maria Graf, könnt ihr mal lesen, das ist echt ziemlich cool. Oskar Maria Graf, das war so, der kam aus Bayern. Am Starnberger See ist der zu Hause gewesen. Und der hat in den 20er Jahren, hat der dieses Bohemienleben, diesen Bohemien-Lifestyle in München voll geprägt. Damals sind auch schon die Haare langsam gewachsen und der beschreibt so, wie sie da immer Kokain genommen haben. Das gab es damals eben auch schon. Ne? Und also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Oskar Maria Graf, ein krasser Typ. Witzig auch dabei, dass der ist dann irgendwann nach Amerika ausgewandert. Ich glaube, der hat auch wahrscheinlich zur NS-Zeit, also da wurde der verfolgt. Ist jedenfalls ausgewandert. Und der ist aber dann Zeit seines Lebens, er ist auch in Amerika, in New York, Zeit seines Lebens so Avantgarde und Bohemien der war, so heimatliebend war er auch. Und der ist seit seines Lebens auch in New York immer noch in der Lederhose rumgerannt. Und wenn der geredet hat, der so richtiges Urbayerisch geredet. Der war Schriftsteller, na, es ist natürlich dann Schriftdeutsch, aber der gleichzeitig, versteht ihr, der war Avantgarde, aber gleichzeitig war der auch voll heimatverbunden so. Das ist nämlich auch kein Widerspruch, wie heute das oft so ein Glauben gemacht wird. Stimmt gar nicht, ja. Ja, aber in den 20ern gab es also auch schon dieses Milieu von Kriminalität, Drogen und wo Drogen sind, ist ja auch gleich dann diese Drogenkriminalität. Dann stehen so mafiöse Strukturen, Korruption, all diese Sachen. Alles war damals in den 20ern auch schon. Und auch dort die Wertekonflikte, wenn du zu Hause aufgewachsen bist und dein Vater, der vielleicht noch irgendwie in diesem 19. Jahrhundert denken war und du kommst in eine völlig neue Zeit. Diese ganzen Konflikte, das war ähnlich wie heute. Und das ist der Grund, warum wahrscheinlich damals diese Jugendkultur so groß wurde. Denn ganz viele von den jungen Leuten damals, die wollten sich befreien. Befreien aus diesem Milieu, aus diesem auch geistigen Dreck, der in diesen Städten, in diesem modernen Leben ist. Die ganze Hetze nach Geld, irgendwie Kohle verdienen, damit du das irgendwie am Laufen hältst. Also, viele waren da total angeekelt davon, angewidert, wollten das nicht. Und was haben die damals gemacht? Was haben die damals gemacht? Tatsächlich ist dort eine Jugendbewegung entstanden und man nennt sie wirklich die erste Jugendkultur. Also das sind die Typen, die von damals, die diesen Begriff auch erst gebracht haben. Ja. Da ist eine Jugendbewegung entstanden und die Idee war, das war wie so eine romantische Bewegung, zurück zur Natur. Zurück zur Natur, um zu gucken, wo ist denn eigentlich die Wahrheit des Menschen. Und die Bewegung, die damals entstanden ist, die nennt man die Wandervögel. Die Wandervögel. Das ist eigentlich hochinteressant. Also im Grunde ähnlich wie heute. Junge Leute, die in einem Milieu aufwachsen, in einer Umwelt auf einmal leben, die sie ankotzt, wo sie spüren, das ist falsch, wo sie sich unverstanden fühlen von den Älteren und was machen sie? Angefangen hat es, dass einfach dort Leute dann raus sind in die Natur am Wochenende mit einfachsten Mitteln, weil die hatten natürlich alle keine Kohle, da war nichts mit organisierter Fahrt oder sowas, sondern mit einfachsten Mitteln raus in die Natur. Und sich zusammentun. Und so sind die Wandervögel entstanden. Und natürlich hat man dann, ist dann sehr schnell, das muss man auch immer in der Zeit sehen, das ist 1920er Jahre, das ist dann sehr schnell dann so, wie es auch in Deutschland üblich ist, sind es dann Vereine geworden und Bund der Wandervögel, bla. Aber es gab auch immer diese anarchischen Typen, ja. Halt einfach Leute, die rausgegangen sind in die Natur, um in der Natur halt irgendwo die Wahrheit zu finden und einfach diesen Städten zu entfliehen. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil wenn du das so schaust, dann ist es in den 20ern, diese Wandervögelbewegung, hat im Grunde genommen schon dieselbe Energie wie das, was dann in den 60ern kam. Nämlich dieses Raus, wegkommen. Ne? Und das ist eben letztens all diese Jugendkulturen, oder die meisten würde ich sagen, sind eigentlich romantische Bewegungen. Und das ist, was eben alle Generationen auch wiederkommt. Romantik im Sinne von wegkommen von dieser seelenlosen Automatenwelt hin zu einer zur beseelten Welt, zum echten Leben so. Das ist in der Romantik so gewesen, also in dieser Kunstepoche, aber eben auch bei diesen Jugendbewegungen taucht es auf. Und da kommt auch was auch diese Jugendbewegung ja auszeichnet, das ist auch so eine Art, wie soll man es nennen, Tribalismus, Tribal, also so alte Stammesmuster. Das kommt zum Beispiel schon im Äußeren her, wenn man sich die Haare wachsen lässt. Bei mir ist es auch so. Das sind ja ganz alte Sachen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, wir haben das jetzt neu erfunden, sondern ey, guck dir das an, das sind alte Ausdrücke wieder, die kommen. Eine Tätowierung, ein Tattoo, das Wort sagt schon, das kommt von den Maori. Das ist Tribal, versteht ihr? Das ist Tribal. Das ist Stammesidee, dass man sich tätowiert. Sich Ohrringe zu stechen, das ist Tribal. Ja, sich die Haare irgendwie wild wachsen zu lassen. Der Irokesenschnitt, Punk. Was ist denn der Irokesenschnitt? Irokesen, das ist ein Indianerstamm. Die haben das so gemacht. Also all diese Sachen, die so, wie gesagt, Tattoos, Piercings, Haare, lange Haare und so weiter, das ist alles so ein Ausdruck von etwas ganz Alten. Das ist ein alter Archetyp. Wieder so die Sehnsucht nach dem freien Leben, das Leben eines freien Kriegers in der Prärie oder sowas. Ah, oh, die Haare, frei leben, wehen im Wind und so. Da kommt es her. Und so spiegelt sich das wieder, weil die jungen Leute da diese Sehnsucht haben nach eben dieser Kraft. Und dann macht man es halt in der Großstadt, machst du halt auf einmal ein Iro. So. Aber es ist ja etwas Kriegerisches. Das ist der Ausdruck davon. Im Gegensatz zu dem immer akkurat Geschorenen. Ne? Und So war das auch da schon in den 20er Jahren. Diese Leute, manche von denen sind dann wirklich ausgestiegen. In Deutschland. Die hatten dann keinen Bock mehr, in diesen Städten zu leben, in dem ganzen sozialen Elend, in der Kriminalität, sondern die sind dann raus. Mit einfachsten Mitteln. Und das kannst du heute auch. Wer hält dich denn? Ja, du kannst heute auch einfach sagen, hey, bevor ich jetzt hier die nächsten Jahre in diesem Dreck lebe und mein Selbst nicht entfalten kann, wag doch mal was. Warum nicht einfach mal rausgehen? Gerade im Sommer kannst du doch machen, hey, dann geh doch mal 2 Monate einfach mal, lauf einfach mal los. Letztens auch egal wohin, geh einmal los. Lass das Leben mal entscheiden. So wie bei Parsival, dem Gralsritter, der den Gral dann gefunden hat. Der hat die Zügel von seinem Pferd losgelassen. Einfach gesagt, hey, komm, Pferdchen, rennen, ne? Einfach mal dieses Loslassen, dieses Laufen lassen. Das steht heute genauso möglich. Und damals haben das Leute gemacht. Und das waren am Anfang nur wenige, aber es sind dann immer mehr geworden. Und manche von denen, die haben dann wirklich das als Lifestyle gemacht. Da sind auch erstaunliche Dinge schon passiert. Also im Zuge dieser Wandervogelbewegung und dieses in die Natur gehen. Ey, die Leute haben sich damals die Haare wachsen lassen. Die haben natürlich dann, die hatten kein Geld, aber sie hatten immer auch ein Musikinstrument dabei. Haben die dann zusammen gesungen. Das geht bis hin, manche von diesen Wandervögeln, die sind dann wirklich schon in Praktiken auch der freien Liebe und so gegangen. Also auch Mädels und Jungs, die haben einfach wie Hippies gelebt. Weil das die in der Natur einfach, wenn du die ganzen Regeln wegnimmst, dann entfaltet sich das so. Und da gibt es wirklich erstaunliche Sachen. Und die haben sozusagen in einer Zeit, die geprägt war von materiellem Elend, von einer total aus den Fugen geratenen Erwachsenenwelt, haben die ihr eigenes Ding gemacht. Und haben sich sozusagen selbst erzogen, haben sich gegenseitig gestützt und haben sich eine gute Zeit gemacht, auch wenn du kein Geld hast. Und tatsächlich machst du da vielleicht noch viel, viel mehr Erfahrung, als jetzt, wenn du es geschafft hast, durch irgendwelche windigen Geschäfte dir deinen tollen Maserati zu kaufen. Das ist nur Ego-Fütterung. Aber wenn du wirklich mal, ey, 1, 2 Monate in der Natur draußen warst, mit einfachsten Mitteln, und sowohl durch, was weiß ich, mal durch richtig mieses Wetter durchgegangen bist, mal total zusammengefroren warst, aber dann, wenn wieder die Sonne kommt, das Gefühl, mal mit deinen Leuten abends am Lagerfeuer zu sitzen und in den unendlichen Sternenhimmel zu schauen, dieses Gemeinschaftsgefühl, miteinander Musik zu machen, miteinander zu tanzen, zu lachen, zu weinen, auch zu streiten, also all diese Dinge kommen dann hervor. Das ist immer auch was Heilsames. Aber wenn diese ganzen Ablenkungen von der Zivilisation, wenn die alle mal wegfallen, ey, dann kommt der Stuff raus, dann kommt das Zeug auf den Tisch. Das ist also nicht immer auch nur Love and Peace, sondern da kommen auch Konflikte auf. Aber Konflikte, die der Heilung dienen, damit du danach ein bisschen weiterkommst. Ja? Und das passiert einfach von alleine schon, oder es ist, sagen wir es andersrum, es passiert nicht von alleine. Ja? Aber wenn du dich in diese Natur begibst und dadurch auch dann die Verbindungen findest zu den wahren Dingen und echte Erfahrungen machst, dann fördert es einfach diese Heilung. Es fördert auch dein Geist. Schau, ich habe euch letztens erzählt, auch wie sehr doch die Natur von den Proportionen, da sind wir wieder bei goldener Schnitt und die Fibonacci-Zahlen und so weiter. Die Natur und der menschliche Geist, die spiegeln einander. Wenn wir jetzt aber in einer Umwelt leben, wo wir ständig nur diese künstlichen Dinge haben, diese Produkte einer faustischen Wissenschaft, einer materialistischen Wissenschaft, dann das ist auch für den Geist nicht so einfach. Es beruhigt den Geist immer wieder mal rauszugehen, mal Natur zu sehen, natürliche Formen. Und es ist völlig egal, in welche Umgebung. Ob du in die Berge gehst, hier im Süden, in den Alpen oder in die Mittelgebirge oder irgendwo ans Meer. Du findest es überall. Überall findest du Harmonie. Und das haben die Menschen damals auch schon gemacht. Und ich habe jetzt mal hier so ein paar Bilder auch von den Wandervögeln dabei. So sind die Leute rumgezogen. Ja? Und haben ein freies Leben halt irgendwo gesucht. Ja. Das ist so ein Buch, was damals rausgekommen ist, ja 1912. Also es ging mit den Wandervögeln schon vor den 20ern los. Es ging, ich glaube, der Begriff Wandervögel kommt Ende des 19. Jahrhunderts. Aber richtig groß wurde das in den 20er Jahren, wo halt das soziale Elend so groß war, wo die Leute keinen Bock hatten. Da. Und bevor ich irgendwo verhungere oder im Elend sitze, hey, dann gehe ich doch raus in die Natur. Das haben die damals gemacht. Und eins der Dinge, die man dann zusammen macht, ist natürlich musizieren. Das ist bis heute noch so. Und da kommt dieses Buch her. Mancher von euch hat es vielleicht, gerade von den Eltern unter euch, hat das vielleicht schon mal in der Hand gehalten. Das ist der Zupfgeigenhansl. Das ist das meistverkaufte, glaube ich, bis heute. Außer vielleicht diese Kirchen, wahrscheinlich die Kirchenmusikbücher haben noch mehr Auflage. Aber das ist so mit eins der meistverkauftesten Gesangsbücher, das sind einfach alte Volkslieder drin. Das ist nämlich auch, was die Leute gemacht haben. Und was auch der Effekt ist, wenn du rausgehst und wenn du dann auch mal das wirklich in die Natur gehst und das Land durchwanderst, du baust eine Beziehung auf zum Land, zur eigentlichen Kultur und auch zu den Menschen des Landes. Baust eine Beziehung auf. Ob das jetzt alte Volkslieder sind, ob das alte Geschichten, Sagen, Märchen, Mythen sind, Stories aus dem Land. Ob das überhaupt die Verbindung ist zu den einfachen Menschen, zum Bauern, zum Handwerker, zum Förster, was weiß ich. Du kriegst wieder eine Verbindung. Eine Verbindung zum Land, eine Verbindung zum Volk, eine Verbindung zur Kultur, zum Leben. Versteht ihr? Das ist dann möglich. Ja? Das drängt sich geradezu auf. Aber wenn du wirklich das freie Leben wählst und halt rumziehst, dann wirst du immer wieder auch in Situationen kommen, wo du auch mal um Hilfe fragen musst. Du musst auch mal jemanden fragen. Es verbindet dich mit den Menschen so. Und das war damals auch schon so. Und so sind dann auch diese Liedbücher entstanden, weil auf einmal hat man diese ganze Kultur erst wieder entdeckt überhaupt. Hey, wow, was gibt's da alles für Songs? Großartig, haben wir gar nicht gewusst in Berlin, dass es da solche tollen Dinger gibt. Und dann haben die vielleicht auch manchmal ihre eigenen Strophen dazu gemacht und so weiter und so weiter. Das ist alles frei. Ja? Was es damals auch gab, war natürlich dann, wo Musik ist, ist dann viel Tanz. Das ist auch so ein Bild aus den 20er Jahren. Ich meine, ich weiß, das sieht jetzt vielleicht für manche von euch so aus wie, oh, guck mal, was sind die an. Aber ey, lassen wir doch mal, jeder ist ein Kind seiner Zeit, das ist halt 20er Jahre, da hat man solche Frisuren gehabt und solche Kleider. Aber was machen denn die Leute dort? Ey, die tanzen, die sind frei. Ich glaube, denen geht's gut. Ich glaube, die haben gerade Spaß, versteht ihr? Das ist das. Die haben Spaß, das sind einfache Dinge. Die kosten nichts. Es kann uns, weißt du, es sind so viele Dinge auf dieser Welt, die so viel kosten. Ah, ich brauche eine neue Playstation, ich brauche dies neu, das neu. Die einfachen Dinge sind umsonst. Die wichtigsten Dinge sind die einfachen und die sind umsonst. Die Luft ist umsonst. Dein Körper ist dir geschenkt worden. Essen kostet schon was, aber kostet doch relativ wenig. Also im Gegensatz zu den 20ern, wo wirklich die Leute gehungert haben zum Teil. Da sind Leute verhungert. Da sind Kinder verhungert. Da haben sich Väter die Selbstmordquote war so riesig in den 20ern, weil Väter es nicht mehr geschafft haben, ihre Familie zu ernähren. Solche Dinge. Heute Hunger ist jetzt kein Problem mehr. Aber heute ist es, glaubt jeder, man muss halt all diese Dinge haben, um halt in dieser materialistischen Welt glücklich zu werden. Aber ich sage euch, die einfachen Dinge, das sind die coolen. Und das ist das nichts kostet. Es kostet nicht zusammen mit seinen Leuten zu tanzen, körperlich zu berühren, sich vielleicht, und wer weiß, wohin es dann noch führt. Ja? Also das sind Dinge, die sind einfach und die kosten nichts. Das ist das, was die gemacht haben. Ja? Und ich war noch immer in den 20ern. Was es dann halt auch gab, das ist, und auch das ist eine Falle heute für die jungen Leute. Passt auf, dass ihr nicht in diese Falle tretet. Immer wenn diese Zeiten auch hart sind und wenn gerade auch nicht nur das materielle Elend, sondern auch das geistige Elend da ist, also diese Sehnsucht in sich drin nach, wie es Lou Reed gesungen hat, I wish I was born 1,000 years ago oder irgendwo anders, weißt du, diese Sehnsucht nach dem wahren Leben, immer wenn das ganz groß ist, weil du in einem Milieu lebst, wo du ganz weit weg bist davon, da kommen auch die Menschenfänger, die kommen natürlich auch. Sekten, Religion kommen auf einmal ganz, ganz stark. Und es war in den 20ern auch so. Das glauben wir gar nicht, aber in den 20ern sind dermaßen viele Sekten aufgekommen mit zum Teil absurden Sachen. Und manche von denen sind auch nicht so anders wie dann zu späteren Generationen. Der hier zum Beispiel, das ist ein deutscher Prophet. Das ist Gustav Nagel. Hochinteressanter Mann, der hat in den 20er Jahren, also der auch schon vorher gewirkt, aber in den 20ern ist es da richtig groß geworden, da hat er tausende oder zehntausende Leute um sich gesammelt. Der ist durchs Land gezogen und der hat im Grunde auch so einen total romantischen oder naturnahen Lebensstil gepredigt. Dem seine Geschichte war eher so das Urchristentum und eine Tempelbotschaft und so weiter. Aber ihr seht es ja schon am Äußeren her. Das kann man jetzt nicht so sehr unterscheiden von irgendwie so 60er-Jahre-Hippies, oder? Das ist doch interessant, das kam in den 20ern schon auf. Und wo wir bei den Sekten sind und dass das so eine Gefahr ist in solchen Zeiten und auch ganz viele junge Leute abgreift, das haben wir in den 60ern ja auch gesehen. Letztens haben wir doch diese Sendung gemacht, Summer of 69, vor einem halben Jahr. Und da ging es um Charles Manson und da ging es um diese Process Church of the Final Judgment und Scientology und wie sie alle heißen. Das ist in solchen Zeiten, da sind diese Gruppen auf einmal ganz stark. Ja, da muss man aufpassen. Und ganz ehrlich, heute sehe ich auch schon wieder so Ansätze in dieser ganzen Friday for Future-Geschichte, die für mich fast schon so eine religiöse Dimension auch hat. Und übrigens, diese ganze Friday for Future-Geschichte ist doch genau das. Es ist auch irgendwie eine Art Jugendkultur. Oder so eine, nein, eben keine echte, sondern eine etwas, was die Erwachsenenwelt hier vorgibt. Hier, geht da rein, geht da lang. Das ist hier könnt ihr schön Jugendkultur machen. Und dann gehen die jungen Leute mit gutem Herzen, mit einem echten Spirit, den ich respektiere, die Jugend, wow, die hat diese Kraft. Ich habe das selbst gesehen letztes Jahr, also die Schüler, die da auf der Fahrt waren zu irgendeiner Klimademo, und ich saß mit dem im Zug, ich habe gehört, wie die reden, und eigentlich, hey, ich liebe euch, es ist so großartig so, aber ihr werdet verführt hier für eine Mission, die euch die Erwachsenen gegeben haben. Hier, da könnt ihr Jugendkultur machen, Friday for Future, aber kommt nicht auf die Idee, mal frei durchs Land zu wandern, ja? da wird es dann auf einmal schon haariger. Also das ist auch so eine Gefahr, die immer wieder droht. Und lasst euch da nicht einfangen. Also weder von so Pseudo-Religionen wie diese ganze Klimageschichte, aber auch nicht von ja, wirklich okkulten Sekten und so weiter. Das sind alles Gruppen, die führen dich nicht zu dir selbst. Und was es mir ergeht, ist bei der Jugendkultur, dass es ein Impuls ist, der von der Jugend selbst herauskommt, der natürlich ist. Und ich gehöre nicht mehr zur Jugend. Ja, aber also ich gebe nicht vor und sage, das müsst ihr machen und das nicht. Ich sage, macht! Versteht ihr? Macht was! Die Welt braucht euch! Ihr seid jetzt eine Generation, die verdammt wichtig ist, weil wir stehen, da glaube ich, bin ich schon sicher, wir stehen in so einer Wendezeit. Das ist eine Krise. Krise ist kein schlechter Begriff. Krise heißt nur, jetzt passieren entscheidende Dinge, die dann über lange Zeit Bestand halten werden. Nichts ist für die Ewigkeit, im ganz Großen brauchen wir uns überhaupt nicht Sorgen machen, aber als Mensch jetzt die Perspektive, hey, die nächste Generation ist wichtig. Und gut, auch, vielleicht wird es auch erst die übernächste Generation sein. Es kann auch sein, dass die nächste Generation da das noch nicht schafft und irgendwie eine Generation von Langweilern wird. Also, das klingt auch hart, aber die Gefahr besteht. Und dass erst die übernächste Generation dann wieder so eine Gegenbewegung macht und dann echt die Ketten bricht und sagt, lass mich in Ruhe, Alter, ich gehe jetzt raus, ich gehe in den Wald, ich gehe zu den Kraftorten in unserem Land. Übrigens, diese Geschichte, dieses Ausbrechen, ist nicht zwangsläufig so, dass du jetzt wirklich in den Wald laufen musst. Du kannst es auch in den Städten finden. Lauf doch mal in Berlin rum und find doch mal die Kraftorte. Find die mal. Und die sind nämlich da. Aber es geht da eher darum, das ist ein innerliches Ding, dieses Ausbrechen. Ausbrechen aus diesen Konventionen, sein eigenes Ding machen. Und hier sich verbinden wieder mit dem Land, mit der Erde und dadurch letztens mit dem Volk und letztens mit der Kultur und unseren Vorfahren, alles, was vorher gelaufen ist. Kerze ist aus hier. Weil das hilft einem dabei, letzten Endes sich selbst zu entdecken. Und je mehr du dann aus dir selbst schöpfst, desto weniger bist du auch anfällig für die Menschenfänger und für die Erwachsenen, die dann sagen, ja, geh da lang. Ja. Ich meine, weißt du, früher, das ist nichts Neues, früher haben sie auch die Jugend schon in Richtungen gelockt. Ja. Vor dem Ersten Weltkrieg, da ist die Jugend begeistert, gesagt, ja, hurra, endlich ziehen wir in den Krieg. Du kannst es im Mittelalter gab es diese Phänomene. Da könnte man auch mal länger drüber sprechen, aber nur mal so ganz kurz, erinnert euch an den Kinderkreuzzug. Also spannendes Thema. Da sind Tausende von Jugendlichen und Kindern, nennt man es, aber es waren eigentlich Teenies halt, sind auch in so eine Art Jugendbewegung gekommen und haben gedacht, sie machen jetzt Kreuzzug und unter Jesus Segen befreien sie das Heilige Land. Kein einziges von den Kindern ist zurückgekommen. Ne? Verführt worden. Aber die Dynamik ist erstmal echt und die schätze ich so hoch. Aber ey, boah. Ihr müsst die frei entfalten, so. Das ist wichtig. Lasst euch da nicht einfangen. Weder von irgendwelchen Gurus, Kulten, noch vom Staat, der euch jetzt sagt, ja, hier, macht ihr dort Jugendkultur. Hey, wenn die Merkel bei Friday for Future sagt, das ist aber schön, dann weißt du schon, du bist hier nicht in der richtigen Bewegung, weil du bist doch Rebell, oder nicht? Das kann nicht das Richtige sein. So. Such doch mal die Wahrheit. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, geh raus. Geh mal, wag mal was. Flieg mal. Junger Vogel, flieg, trau dich das. Und die Leute haben es früher auch schon gemacht. Und da waren die Zeiten wahrscheinlich noch krasser. In den 20ern, es war so heftig, es war so schwierige Zeiten. Und die Leute haben es damals auch geschafft. Ja. Und das halte ich halt für wichtig. Ja. Und hier sieht man mal so die über die Zeiten, die Verbindungen. Das ist jetzt hier ein Bild aus den 60er Jahren. Das ist übrigens nicht in Amerika, das sind also keine Hippies, weil es ist ein amerikanischer Begriff. Das ist in Deutschland. Das kann man schon erkennen da hinten. Guck mal, sowas gibt es in Amerika nicht. Ja. So eine alte Burgruine. Ich weiß gar nicht wo, es könnte Burg Herzberg sein. Auch hier die Bierkiste sieht mir auch nicht amerikanisch aus. Das ist im Grunde genommen, das sind dann die Enkelkinder der Wandervögel. Und ihr seid die Enkelkinder von denen. Vielleicht habt ihr auch wieder Bock, sowas zu machen. Und ihr müsst ja nicht so werden wie die. Das ist mir schon klar. Muss jetzt nicht, es ist nicht so wie, oh, lass uns alle Hippies werden. Nein, das ist, aber es ist wahrscheinlich, wird es von alleine so gehen. Wenn du dich in die Natur begibst, dann werden gewisse natürliche Sachen auch an deinem Körper sich ausdrücken. Haare, Bartwuchs und so weiter. Dann muss man nicht mehr seine Achseln rasieren als Mädchen oder seine Beine. Weißt du, das ist in der Natur, nimmst du auch deinen Körper an. Also es geht von alleine, dass du dann irgendwann ein bisschen mehr so ausschaust. Dass du auch ein bisschen mehr lockere Klamotten an hast und keine Krawatte, keine Uniform mehr an hast. Ja. Obwohl das natürlich in den 20ern dann auch gleich gemacht wurde. Ja. Ja, Jugendorganisation, dann packen wir die alle wieder in Uniform, dann gehen, marschieren die schön im Gleichschritt für den Führer oder für den Sozialismus oder was auch immer so. Ja. Aber um was es eigentlich geht, ist sich frei machen. Eine freie Jugendkultur. Und das ist in den 20ern auch passiert. Das können wir vielleicht heute auch wieder entwickeln. Ne? Und wie gesagt, ich sage euch nicht, wie, welche Klamotten, welche Musik, das ist alles eure Sache. So. Mir geht es nur darum, den jungen Leuten zu sagen, hey, ihr seid wichtig. Ihr seid eine super wichtige Generation. Ihr stellt die Weichen für die Zukunft. Lasst euch nicht einfangen. Findet mal zu euch selbst. Und wie kann man zu sich selbst finden? Indem man mal ausbricht. Indem man auch mal was wagt. Und glaub mir auch heute, ich weiß, die Gesellschaft ist so aufgebaut, dass es nicht zulässig ist. Dein Papa wird sagen, ja, was spinnst du? Du kannst doch nicht hier ein Jahr lang einfach mal weggehen. Ne? Was ist mit deinem Lebenslauf? Du musst zack, 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 schön linear Lebenslauf, damit du weiterkommst. Und okay, das ist für manche auch okay. Ich will jetzt nicht sagen, jeder muss das machen. Jeder Mensch hat einen einzelnen Weg. Wenn du klar einen Lebenslauf vor dir hast, was weiß ich, du willst ein Arzt werden, dann machst du halt genau das. Gut in der Schule sein, danach studieren und dann bist du irgendwann Arzt. Kannst du dann dort wirken. Die Lebensläufe sind verschieden. Aber grundsätzlich, wenn du in dir drin das spürst, so diese Sehnsucht, dann gibt dieser Sehnsucht auch Raum. Das war halt das Einzige, wo ich wirklich stolz bin auf bei mir selbst. Weil ich hatte das eben auch als junger Mensch. Ich musste ausbrechen. Ja. Und ich habe es dann auch gemacht. Ich habe es irgendwann echt nicht mehr ertragen, so in diese Universitäten zu gehen. Und ich habe es nicht mehr ertragen. Ich musste weg. So. Bei mir war es dann One-Way-Ticket India. Und das Einzige, wo ich dann wirklich stolz bin, ich habe halt den Mut gehabt, das auch zu machen. Ja. Aber dann passieren die Dinge, dann bist du in diesem Fluss drin und dann sind alle Dinge möglich und das stärkt einfach deine Persönlichkeit. Und egal, was du dann später in deinem Leben machst, wirst du einfach gestärkter sein, du wirst freier in deinem Denken sein, freier in deiner Wahrnehmung, weil die Natur befreit uns eben von diesen ganzen engen Mustern. Ne? Hier, ich habe mir mal einen Text, möchte ich euch mal vorlesen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Der Text ist aus den 20er Jahren. Der ist aus 1920. Jetzt haben wir 2020, das ist genau 100 Jahre her. Genau 100 Jahre her. Und das ist, da geht es um diese Jugendkultur der 20er, es geht um die Wandervögel. Ich lese mal vorher, von 1920, Zitat. Wen es Jahr aus, Jahr ein, Sonntag für Sonntag und in den Ferien auch für mehrere Wochen aus Unnatur und Zwang, aus Hast und Gier des lebenstötenden Stadtgetriebes hinaus in die ewig junge, spannungsauslösende Natur getrieben hat, wer durch das geheimnisvolle Weben eines Sommermorgens im steilen Walddom geschritten ist, wer über blühende Heide bei totenstiller Mittagszeit durch flimmernde Sonnenstäubchen wanderte, wer auf ragender Bergeshöhe oder am rauschenden Meer oder auf stiller Schneehalde die Sonne sinken sah, wer aus dumpfem Gemäuer verfallener Burgen zum sternenübersäten Nachthimmel aufschaute, wer, wenn das Sonnenwendfeuer allmählich verglommen über den Bergen das Frührot aufsteigen sah. Wer so sich selbst als Teil der Natur und die Natur als Teil seines Selbst fühlt, der ist nicht mehr wurzellos wie die Städter. Seine Wurzeln senken sich tief hinein in das Land, das er durchwandert. Und er umfasst die Heimat mit seiner ganzen Liebe. Aber nicht nur das Land, auch seine Bewohner und ihre Art werden dem Wanderer leben und erleben. Wer heute beim Bauer, morgen beim Dorfhandwerker, übermorgen beim Förster, Lehrer oder Pfarrer sein einfaches Nachtlager findet, wer heute hier am Herd sitzt und sich von der freundlichen Großmutter von alten Sagen und Gebräuchen und wunderbaren Menschenschicksalen erzählen lässt, wer morgen mit der Dorfjugend unter der weit ausladenden Dorflinde die alten Volkslieder singt oder in lustigen Reigen sich schwingt, wer übermorgen mit dem Bauern aufs Feld geht und bei dringlicher Arbeit fleißig mit Hand anlegt, wer so mit freundlichem Blick und mit helfender Hand den Menschen begegnet, dem bleiben sie nicht fremd. Und aus dem Verstehen der Menschen, ihrer Art und Arbeit, kommt Achtung und Liebe, kommt das tiefe Gefühl des Teilseins, das Bewusstsein eines übernatürlichen Zusammenhangs, in dem wir alle umfangen sind. 1920. Ey, großartig, wie er das in Worte packt. Ich könnte es nicht so gut machen. Aber was er sagt, das ist genau das, was ich euch auch sage. Das ist genau das. Ich meine, guck mal, das ist, natürlich ist es 20er Jahre. Da singen dann ja die schönen Volkslieder. Vielleicht singen wir heute andere Lieder. Weiß ich nicht. Das liegt an euch. Das ist 1920 halt. Aber um was es geht, ist eben, das ist heute genau das Gleiche. Es geht darum, hier in die Natur zu kommen. Dadurch dann diese Kraft zu lösen. Wie sagt er hier? Spannungsauslösen, also was eben diese Spannung löst. Wir kommen krank, kommen wir aus den Städten. Und wir gehen in die Natur, um uns zu heilen. Und das ist was der Mensch schon immer gewusst hat. Das ist nichts Neues. Das ist auch nichts Gestriges oder ihr müsst so sein wie früher. Nein, um was es mir nur geht, ist zu zeigen, guck mal, die Probleme, die ihr jetzt habt, andere Generationen hatten es schon viel krasser noch. Und es gibt Möglichkeiten. Auch wenn du kein Geld hast, such die einfachen Dinge. Aber wenn du dich ausklingst aus dieser Gesellschaft, und sei es auch nur saisonal, einfach mal ein Sommer oder sowas. Muss ja nicht dein Leben lang sein. Ne? Ich habe mich auch mal ausgeklinkt und jetzt bin ich wieder eingeklinkt, mehr oder weniger. Aber wenn du dich ausklinkst, dann musst du ehrlich sein. Das ist A und O. Du musst Verantwortung übernehmen für das, was du tust. Nur dann geht's. Ansonsten bist du ein Krimineller. Und dann kannst du das nicht erleben. Dann kriegst du nicht diese Connection zu den Menschen, zum Land, zur Kultur. Und das gilt übrigens, das hat auch nichts mit Deutschtümelei zu tun. Das ist scheißegal. Du kannst diesen Text auf Französisch übersetzen, kannst in Frankreich den Menschen vorlesen. Du kannst es auf Kisueni übersetzen und kannst es irgendwo in Afrika den Menschen vorlesen. Das ist letztens immer das Gleiche. Hier ist es halt Deutschland. Deswegen geht's halt, klingt es dann manchmal Deutschtümel, aber es ist es nicht. Aber es geht, das ist unsere Heimat. Das ist dein Kiez. Hier bist du reingeboren. Und es geht auch darum, irgendwie ein gutes Verhältnis dazu aufzubauen. Und so können wir das wieder entdecken, unsere Wurzeln decken. Wie schreibt er hier? Die Wurzeln senken sich tief hinein in das Land. Das ist genau, was wir brauchen. Und dann erkennen wir erst, welche Kontinuität hier ist. Und ich spreche oft darüber, wie alt eigentlich Leben hier ist, wie weit es zurückreicht, wie großartig das ist. Ey, wow, im Grunde ist diese Welt und auch hier Mitteleuropa, das ist das Paradies, Leute. Und wir haben irgendwas draus gemacht, wir Menschen, was draus gemacht, dass wir jetzt heute da, klar, wir verhungern nicht mehr, aber wir leben in einem geistigen Elend, wir leben in einer Verrohung der Sitten und ich meine, wie kann das noch so weit kommen? Weil das Land ist eigentlich, es ist großartig und alles, was wir brauchen, ist da. Aber das musst du wieder entdecken. Aber es braucht halt echte Erlebnisse. Echte Erlebnisse. Nicht nur, dass du im Computer irgendwie jemanden abgezockt hast. Haha, toll, habe ich gewonnen. Echte Erlebnisse, wie der es hier beschreibt. Mal wirklich zu frieren irgendwie in der Nacht, wenn es geregnet hat. Aber auch in der Hitze mal über eine Heide zu laufen, der Geruch und so. Echte Erlebnisse. Weil echte Erlebnisse und echte Erfahrungen führen zu Selbstbewusstsein. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist keine Phrase. Ich rede die ganze Zeit davon, du musst es ja in dir selbst finden. Du brauchst also ein Selbstbewusstsein. Aber wie wirst du dir das bewusst? Das ist die Frage, wie kann man das haben? Ja, du kannst Selbstbewusstsein kriegst du nur, wenn du echte Erfahrungen machst. Echte Erfahrungen, echte Gefühle, echte Erlebnisse. Am besten noch mit anderen Leuten, gemeinsam mal durch dick und dünn gehen. Da kriegst du Kraft, da stärkt sich deine Persönlichkeit, dein Menschsein, ne? Dein Charakter. Denn deine Gewohnheiten werden irgendwann dein Charakter und dein Charakter wird dein Schicksal. Du musst du darauf Acht geben. Wenn du jetzt die ganze Zeit immer nur am Zocken bist oder so, ich weiß nicht, was kommt denn dann am Ende raus? Und aber zu dieser Zocker-Szene wollte ich eigentlich auch noch was sagen, also Gamer-Szene. So. Ist das Gamer eigentlich eine Jugendkultur? Ich weiß nicht, ob man das als eigene Jugendkultur sehen kann, aber was mir daran Hoffnung macht, diese Gamer, die vernetzen sich jetzt alle. Ja, noch sind die unpolitisch. Noch ist es so die jetzt Teenie-Kids sind, weißt du? Die sind noch unpolitisch. Sie zocken halt miteinander. Aber was ich sehe, was mir offen macht, sie vernetzen sich. Und letztens habe ich selbst zu Hause gehört, mein Kleiner, auf einmal höre ich aus seinem Kinderzimmer, wie er so auf Englisch spricht. Er hängt mit seinem Headset und spricht mit irgendjemandem, der irgendwo anders auf der Welt ist. Ich weiß gar nicht wo, er weiß es vielleicht selber nicht. Sprechen die auf Englisch miteinander. Da denke ich mir, Vernetzung, das wäre ganz cool. Noch sind die total unpolitisch, noch sind die weit weg von dem, was ich jetzt hier erzähle, diese Generation. Aber vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, dann merken die das. Und dann haben die vielleicht auch schon gewisse Dinge gelernt, nämlich ihre eigene Community aufzubauen. Ne? Aber um was es mir geht, ist eben, dass ich mir hoffe, dass jetzt die Jugend, die jetzt kommt, dass ihr schafft, eine neue Jugendkultur aufzubauen. Und zwar eine lebensbejahende Kultur. Eine Kultur, die für eure Community ist. Community, euer Kiez, eure Nachbarschaft. Das ist es. Das ist, wo ihr lebt. Es ist eure Stadt. Schaut, dass ihr es liegt an uns, wie wir das Leben in diesen Städten organisieren. Dazu brauchen wir Selbstbewusstsein aber eben so lebensbejahend. Nicht eine neue Gang gründen, mit der man da die Nachbarschaft terrorisiert. Bringt immer was Positives in den Kiez rein. Community-Arbeit, alles. Und das kann so kreativ sein. Kunst genauso. Ich meine, ey, es gibt so viele Möglichkeiten, sich künstlerisch kreativ auszudrücken, pro Community. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie eine S-Bahn zuschmieren. Das ist Unkultur. Kreiert doch eine positive Kultur. Und ihr habt die Möglichkeiten. Das Einzige, was ihr aufpassen müsst, ist, lasst euch nicht einfangen. Die Erwachsenen, die Mächtigen, die wissen ganz genau um diese Energien. Die wissen um eure Kraft und die wollen die gerne einfangen. Dagegen müsst ihr euch wehren oder das müsst ihr vermeiden. Und was dort hilft, ist, und im Unterschied auch zu den 20er Jahren, ist jetzt moderne Jugendkultur keine Hierarchien. Es darf keine Hierarchien geben, es darf keinen Vorstand geben, keiner, der bestimmt, ja, wir gehen in die Richtung. Ohne Hierarchien. Und auch das funktioniert, Leute. Das funktioniert. Ich selber will jetzt zum Schluss noch, ich weiß nicht, ob man das wirklich Jugendkultur nennen darf, aber zumindest über eine Bewegung zu euch sprechen. Und da könnte ich eigentlich ganz viel drüber sprechen, ja. Aber heute das nur so am Rande. Eine Bewegung, zu der ich selber zumindest in jüngeren Jahren auch gehört habe. Wenn auch nicht in meiner Jugend, aber noch in jüngeren Jahren. Die Rainbow Family. Rainbow hat erstmal nichts zu tun mit dem, was jetzt Rainbow ist, die Regenbogenflagge als Gay-Lesbian-Movement oder auch als Peace-Movement, sondern Rainbow ist ein Natursymbol, Regenbogen. Und der Regenbogen entsteht, wo du zum einen Wolken hast und Gewitter und Regen und zum anderen Sonne. Also eigentlich zwei Gegensätze. Und wo die aufeinander prallen, gibt es eine bunte Brücke, ein Regenbogen. Das ist das Symbol. Und die Rainbow Family, das ist im Grunde genommen eine Organisation, nein, eben keine Organisation. Wie soll ich das sagen? Da kommen Leute zusammen in der Natur, das ist dieser Spirit, also richtig in Natur. Auch nicht mehr da, wo irgendwie Häuser sind oder sowas. Kein Strom, keine Technologie, wirklich richtig in der Natur, am besten Wildnis. Kommen Leute zusammen und teilen dort alles. Das ist non-kommerziell, es gibt keine Mitgliedschaft, es gibt keinen Vorstand, keine Organisation, sondern Leute kommen zusammen und teilen. Und es gibt nur so ein paar Grundregeln, die auch irgendwann entstanden sind. Und die Grundregeln heißen keine Drogen, kein Alkohol, keine Technologie, also keine Kettensäge, nichts Elektrisches. Gegessen wird gemeinsam. Es wird gemeinsam gekocht, gemeinsam für alle gegessen, zweimal am Tag, nur vegan. Auch da, weil es einfach, das ist halt der kleinste gemeinsame Nenner. Und diese Bewegung gibt es schon ganz lange, also Rainbow Family. Und die gibt es auch bei uns. Vor ein paar Jahren, also ich war auf mehreren Rainbow Gatherings schon, die gehen dann oft einen Monat lang. Es verbinden sich auch mit den Mondphasen und der Höhepunkt ist immer der Vollmond. Tatsächlich das Große, es gibt ganz viele Rainbows, weil es eben keinen gibt, der das organisieren muss. Ich meine, du und ich, wir können jetzt sagen, hier, wir starten jetzt ein Rainbow und dann läuft es. Dann können Leute kommen, es ist auch immer offen, jeder kann dorthin kommen, egal woher du kommst, egal wie du ausschaust. Jeder, der dorthin kommt, ist dann Teil davon. Und das ist auch kein, oh, ich bin erst ein Anfänger oder sowas. Und nein, sondern das ist freie Menschen, Eigenverantwortung. Das ist, um was es dort total geht. Und das funktioniert. Das funktioniert. Und es funktioniert selbst bei uns in Deutschland. Es gibt da dann kleine Gatherings und große, die größten sind Amerika. Da kommt es eigentlich auch her, jetzt dieses moderne Rainbow. Aber vor ein paar Jahren, 2007 ungefähr war es, ich weiß nicht mehr ganz genau, da war das große europäische Rainbow Gathering in Deutschland. Und jahrelang hat es geheißen, ah, das wird in Deutschland nicht gehen, weil Deutschland eben diese Überregulierung, weißt, wir haben eben diesen starken Staat und wie sollen wir das machen in der Natur, Wildnis, da gibt es viel zu viele Auflagen, darfst kein Feuer machen, nichts und so. Aber Rainbow funktioniert nicht, dass man das irgendwo beantragt. Rainbow passiert einfach. Rainbow läuft so, es gibt Leute, die übernehmen die Verantwortung und scouten, checken aus, welche guten Plätze gibt es. Für das große europäische Gathering hat man in Deutschland Platz gefunden in der Rhön. Es gibt in Deutschland so viel Wildnis, also oder wirklich Natur halt. Ja, dann geht man einfach hin. Es ist auch immer so, gibt eine kosmische Connection, das große europäische Rainbow Gathering. Der Höhepunkt ist immer der Vollmond im August, was dann und um den rum geht es. Aber es geht also schon 2 Wochen vorher los und 2 Wochen danach. Zum Höhepunkt ist auch ein Kommen und Gehen, weil wie gesagt, jeder kann kommen und gehen, wie er will. Es gibt keine Anmeldung oder sowas. Du gehst dorthin und dann baust du dir ein Lager auf. Ein Zelt oder wenn du kein Zelt hast, legst du sie einfach nur auf den Boden, also wie auch immer so. Jeder ist dort frei. Und Ja, wie das in Deutschland lief, man hat dann immer gedacht, es kann in Deutschland nicht funktionieren, sowas. Ja. Da haben wir zu viel Verwaltung und so. Aber Fakt ist, es hat funktioniert. Und natürlich kamen dann auch hier von der Gemeinde irgendwelche Leute und natürlich kam auch Polizei. Die kam da, glaube ich, jeden zweiten Tag. Aber es war nie ein Problem. Es ging einen Monat lang. Polizei hat keinen Stress gemacht. Leute haben mit der Polizei gesprochen. Am Anfang kommen die natürlich und sagen: Hey, wer organisiert das alles hier? Und dann sagen wir dem: Keiner. Sondern, oder wir alle. Jeder ist hier in Eigenverantwortung. Hier gibt es keine, das ist keine hierarchische Struktur. Das ist total interessant. Damit kann die Obrigkeit, der Staat gar nicht umgehen. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, wie das organisiert keiner? Aber da müsstest du jetzt mit jedem Einzelnen so ein Ordnungsverfahren machen. Hey, hast du hier ein Lagerfeuer angemacht? Nö, ich sitze hier nur gerade zufällig. Der Staat weiß gar nicht, wie er damit umgehen kann. Denn der Staat kann immer nur mit hierarchischen Organisationen umgehen. Ah ja, hier, das ist mein Ansprechpartner, dem mache ich verantwortlich. Der hat die Demonstration angemeldet. Rainbow ist nie angemeldet. Rainbow ist immer frei. Leute kommen einfach zusammen und teilen miteinander. Und ey, ich könnte euch da tolle Geschichten erzählen. Werde es vielleicht an anderer Stelle machen, sehe aber, dass das zeitlich heute nicht mehr alles reingeht. Aber ich erwähne das auch nicht, um zu sagen, hey, werdet alle Rainbow. Sondern ich erwähne das nur als ein Beispiel. Es ist möglich in dieser Welt. Ja, wir schränken uns selber auch ein. Ab einem gewissen Punkt musst du auch einfach dir mal Freiheiten nehmen. Aber Freiheit geht nur mit Verantwortung. Und das ist, was bei Rainbow der Fall ist. Da wird eben kein Dreck gemacht. Da brennt kein Wald ab. Da sind da nicht Scherben und Flaschen, sondern deswegen, wo Rainbow ist, wird Verantwortung übernommen für den Boden, für die Erde. Und das checken dann die Behörden auch. Sehen dann auch, na okay, was willst du machen? Und Rainbow ist dann auch international. Das kommt vielleicht auch dazu. Wenn dann das erste Mal Polizei geht, dann schicken wir erstmal so ein paar israelische Mädels nach vorne. Und dann haben die einen ganz anderen Zugang da zur Polizei. Ist auch so. Aber Fakt ist, dass die dann alle erkennen, okay, die Jungs. Diese Menschen dort, Rainbow, die berufen sich auf Menschenrecht, auf Menschsein, berufen sich auf Individualität. Es ist keine Organisation. Dann passiert das einfach, wenn du Verantwortung übernimmst. Wenn du dort natürlich dann der Natur schadest, wenn du anfängst, irgendwelche Bäume umzuhacken, dann entsteht ein Schaden für jemanden. Und dann kannst du sehen, dass der Staat dann sehr wohl dann da eingreift. Und dann kommt eben die Klone-Armee und räumt den Platz. Das kann auch passieren. Aber eben nur da, wo eben keine Verantwortung ist. Aber wenn du Verantwortung übernimmst, das ist okay, das ist unser Naturrecht. Und solche Dinge funktionieren. Und da passieren erstaunliche Dinge. Und sowas wie Rainbow, das ist im Grunde nichts anderes als etwas, sowas Zeitloses. Ja? Und hier ist so ein Bild von einem Rainbow. Das ist immer für die Leute, die das erste Mal dorthin kommen, gibt es immer so ein Welcome Center. Und eins von den, oder der Gruß, mit dem du begrüßt wirst, wenn du auf ein Rainbow kommst, ist Welcome Home. Das ist so diese Idee, jetzt bist du zu Hause. Willkommen zu Hause. Also willkommen bei dir selbst. Willkommen im natürlichen Leben, im echten Leben. Willkommen auf der Erde. Es ist auch ganz viel zu tun mit Erde auch. Und auf so einem Rainbow, da passieren die erstaunlichsten Dinge. Ich könnte da viel Geschichten erzählen. Aber jetzt geht es mir nur darum, euch aufzuzeigen, es ist möglich. Solche Dinge sind möglich. Und natürlich musst du es nicht machen, wie jetzt hier auf Rainbow. Das ist halt von der ganzen Ästhetik her, es ist halt so Hippie-Style. Kannst du auch anders machen. Nimm dir halt die Freiheit. Ja, ich meine, das ist möglich, wie Anfang der 90er auch, wo es diese ganzen Raver-Szenen gab und so. Und was es mir nur geht, ist dieser Spirit. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Rainbow-Spirit, und zwar auch in den Städten. Diese Idee, dass wir zusammengehören, dass wir miteinander teilen, dass wir uns gegenseitig auch Werte vorleben, dass wir uns gegenseitig erziehen, dass wir uns gegenseitig stützen und stark machen, dass wir miteinander teilen. Das ist die Idee von Rainbow. Und das Entscheidende beim Rainbow, das größte Ritual, wenn du so willst, das ist das hier. Das passiert zweimal täglich. Das ist der sogenannte Food Circle. Bei Rainbow geht alles Kreise in Kreisen in Kreisen. Es gibt eben keine Hierarchie. Und es wird zweimal am Tag gegessen. Und allein das ist schon stark. Wenn du das mal erlebst, da wird für Hunderte, manchmal sind es Tausende von Leuten, wird dort Essen gekocht. In der freien Natur. Ohne Gaskocher. Ohne Strom. Einfach nur mit Holz. Und das Holz musst du erstmal selber sammeln. Allein wenn du dich fragst, wie geht es, müsstest du mal in so eine große Rainbow Kitchen gehen, was da los ist. Ey. Welche Action ist, welcher Spirit, wie viele Leute da mitarbeiten, dass am Abend dann halt hier für 1000 Menschen Essen gekocht ist. Krass. Die Energie ist so stark. Full Power ist mit Musik, die einen singen und tanzen und da wird gearbeitet. Gemüse und in riesen Bottichen gekocht, in Feuerstellen, die 10 Meter lang sind, so ein Bottich neben dem anderen. Full Power, Full Action, Community Work. Ja, und das stärkste Ritual ist eben, weil jeder kann da machen, was man will. Es sind freie Menschen, so von der Idee her. Obwohl es natürlich auch da Konflikte gibt, keine Frage. Aber das größte Ritual ist eben, zweimal am Tag zusammenzukommen und zu essen. Und da wird das Essen wird dann in die Mitte gebracht. In der Mitte ist auch immer ein Main Fire. Das ist das zentrale Feuer. Rainbow muss man auch überhaupt sagen. Es ist in der Mitte, ist immer viel Platz. Die Lager, die Tipis, die Zelte, die müssen alle außerhalb sein. So. In der Mitte braucht es Platz für die Community, dass wir zusammenkommen, die Leute. Und ganz in der Mitte ist das Main Fire, ein großes Lagerfeuer. Und dort wird dann sozusagen das Essen hingebracht. Und dann bilden die Leute Kreise, halten sich alle in den Händen. Hey, das ist eine einfache Sache. Und ich weiß, wieder, es wird Leute geben, oh, das ist für ein Hippie-Shit, aber ey. Da passiert was. Wenn Menschen sich im Kreis halten, es ist ja eine Kommunikation, die auch durch unser Körper durchläuft. Versteht ihr, in so einem Kreis, da passiert auf energetischer Ebene was. Das passiert dort jeden Tag. Und das ist, was die Leute zusammenbringt. Und das ist was, wenn du da Teil davon bist, das gibt dir Kraft, es gibt dir Selbstvertrauen. Und nach so einem Gathering gehen dann wieder die Leute ihren Weg. Die einen gehen vielleicht wieder in die Städte zurück und machen ihre Arbeit. Für andere ist es vielleicht mal ein paar Jahre lang voll ein Lifestyle. Und die ziehen wie die Wandervögel durch die ganze Welt. Heute ist Wandervögel ja nicht mehr nur, dass du zu Fuß hier irgendwo mal in die Rhön läufst, sondern du kannst auch Wandervogel heute, du kannst um die Welt ziehen, um die Welt reisen, mit einfachen Mitteln. Und ich kenne solche Leute, ich habe solche Leute kennengelernt. Ich habe einen Russen kennengelernt auf einem Rainbow in Indien. Hey, der ist irgendwo in Petersburg losgelaufen, zu Fuß. Der ist genau so ein Typ, der ist losgelaufen, der hatte einfach keinen Bock mehr. Das war in den 90ern, der hatte keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und er ist losgelaufen. Also ich habe ihn in Indien getroffen. Und hey, wow, der war so am Leuchten, so ein starker Typ. Ich weiß nicht, was aus dem jemals geworden ist, wenn er wieder nach Hause kommt. Aber der hat so viel Kraft dann gehabt. Ich meine, egal was, wow, das kannst du machen. Das ist diese Wandervögel-Idee. Das ist eine viel ältere Idee. Das gab es im Mittelalter schon. Da waren es die Vaganten, da war es das fahrende Volk. Leute, das gibt es ewig lang. Und die Grundidee ist, wie gesagt, nicht hier, wir müssen alle wie Hippies rumrennen. Ey, lauf rum, wie du willst. Entfaltet eure eigene Ästhetik und Mode und was auch immer. So. Das ist ja auch diese Idee von Subkultur. Wie beim Punk, um es jetzt auch zu erwähnen, Punk, die ja gesagt haben, do it yourself. Das ist die entscheidende Punk-Message. Do it yourself. Nicht mehr machen lassen von Erwachsenen. Mach selber. Und wenn wir es nur einfach machen können, dann machen wir es halt nur einfach. Ja? Machen wir es halt nur einfach. Machen wir nur einfache Musik. Machen wir einfache Strukturen. Ein Tipi aufstellen ist einfach. Das Einfache ist aber auch, was einem Kraft gibt und was einem Zeit gibt. Ja? Do it yourself. In den 60ern war es der Politaktivist Rubin, der geschrieben hat, do it. Und das ist letztens 60er Jahre Punk, was weiß ich, zu allen Zeiten, was immer das. Do it yourself, übernehmt Verantwortung, macht selber. Wartet nicht darauf, dass die Erwachsenen euch was organisiert. Nehmt euch die Freiheit, das ist eure Welt auch. Und eure Generation ist wichtig, wir brauchen euch. Und hey, die beste Nachricht wieder zum Schluss so. Das sind die 20er Jahre, wir sind immer noch da, wir sind am Leben, wir können uns immer noch entfalten. Aber es liegt an uns, wir brauchen Leute, die es einfach auch machen. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt schließen. Ich hätte noch viel mehr zu erzählen. Ich komme auch immer dann voll in Schwärmen. Ne? Da kann ich euch ganz viele Storys erzählen. So. Mal vielleicht ein andermal. Aber in diesem Sinne wünsche ich es euch allen, der Jugend, aber auch den Elterngenerationen. Letztens ist es ja auch egal. Weißt du, wenn ich in mir drin schaue, dann mein Spirit, das ist sowieso jenseits von irgendwelchem Alter. Ich weiß schon, wenn ich so meinen Körper anschaue, wenn ich so ein Spiegel schaue, oder wenn ich jetzt hier so die Sendung anschaue, denke ich, Mann, ich bin richtig alt geworden. Aber in mir drin, weißt du, das ist zeitlos. Ich bin ein Junge und ich bin ein alter Mann. Ich bin beides. Also lassen wir uns davon nicht trennen. So. Aber ergreift einfach Mut, habt Mut, findet euch selbst und startet was Neues. Diese Welt ist bereit dazu, sie wartet darauf. Ja. Und ich hoffe, dass es jetzt die junge Generation schafft. Und wenn nicht, mache ich mir auch keine Sorgen, dann ist die nächste. Und dann werden wir sowas erleben, sodass die nächste Generation dann aber richtig, richtig kontra fährt. Und weil in Natur, und der Mensch ist Natur, strebt alles immer letztens zum Gleichgewicht. In diesem Sinne wünsche ich euch starke 20er Jahre, allen euch da draußen, ein starkes Jahr 2020, aber auch die ganzen 20er Jahre. Übrigens, vielleicht gibt es da Leute, die sagen, die 20er haben noch gar nicht angefangen. Rein mathematisch sind auch die 10er Jahre. Ja, ich weiß, mathematisch gehört die 20 zu den 10er Jahren. Aber ich habe das damals beim Millennium auch schon erlebt. Da gab es auch schon so Klugscheißer, die haben gesagt, hey, die eigentlich große Party, die müssten wir feiern im Jahr 2000 auf 2001. Dort fängt das neue Jahrtausend an, aber gefühlt ist halt, jetzt schreiben wir eine 2, jetzt fängt was Neues an, sowas damals auch, das Jahr 2000, das war der große Hype. Und jetzt sind halt diese 20er da und ich hoffe, dass wir wieder diese Kraft bekommen, denn die ist zeitlos, das ist Natur, das ist in uns drin. Für uns geht es nur darum, das freizusetzen. Und da bist du eben wieder bei Eigenverantwortung, bist du wieder bei dir selbst, wieder bei Selbstverantwortung, Selbstvertrauen, weil dort ist die Energie, die kommt nicht von oben. Brauche nicht darauf warten, dass es irgendwelche Religionen für uns machen. Brauche nicht warten, dass es irgendwie die Politik für uns macht. Ihr braucht auch nicht erwarten, dass es die älteren Generationen euch alles richten werden. Es ist an uns allen, ne? In dir selbst musst du schauen. So. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch starke 20er Jahre, uns allen. Und hoffentlich marschieren wir in die richtige Richtung. Hoffentlich bewegt sie es in die Richtung. Nicht marschieren, das ist auch schon wieder so ein blödes Wort. Aber hoffentlich bewegen wir uns in die richtige Richtung. Euch allen wünsche ich das. Liebe, Kraft, Einfachheit und einen guten Spirit. Damit danke ich euch fürs Einschalten. Bleibt uns gewogen hier auf Nuviso. Unterstützt uns weiter, macht ein Premium-Abo, empfehlt uns weiter. Auch heute, auch das ist wichtig, diese Informationen zu verbreiten, so, damit eben, damit wir das Feuer weiterreichen. Das ist auch nochmal so ein schöner Spruch. Ja. Nicht die Asche von Traditionen sein, ein lebendiges Feuer wird von Generation zu Generation weitergereicht. Und ihr, die jetzt am Start seid, und ich bin auch am Start, also wir, die jetzt am Start sind, so, wir sind wie in der Perlenkette, jetzt sind wir gerade am Start und hey, wow, es gab schon so viele vor uns und all deren Kraft ist da und es kommen so viele noch nach uns. Und ja, mag sein, dass wir große soziale Probleme haben werden oder sowas, aber die Welt geht jetzt nicht unter, don't worry, so, sondern es kommen auch welche nach uns und für die müssen wir auch schon irgendwie diese Welt bereiten. Ne? Jetzt sind entscheidende Jahre, ein entscheidendes Jahrzehnt vielleicht und gehen wir mit gutem Spirit dort rein und damit wir uns nicht da von den geframten Wegen irgendwie wegreißen lassen von dem, was wir eigentlich sind. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.